HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
We must defeat the most dangerous president in the modern history of this country.
Ich wähle Bernie Sanders, weil er so eine gewaltige Bewegung ausgelöst hat. Und es ist toll, diese Energie zu sehen.
Es gibt da riesige Probleme beim Erfassen und beim Auszählen dieser Ergebnisse. Die Vorwahl in Iowa funktioniert für die Demokraten nach einem relativ komplexen Prozedere.
Von der Trump-Kampagne gibt es da schon ein erstes Statement zu. Man macht sich natürlich lustig über die Demokraten. Da heißt es, die können nicht einmal ordentliche Vorwahlen durchführen. Wie wollen die denn bitte schön ein ganzes Land regieren?
Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Unser Moment, um Geschichte zu schreiben, große Träume zu haben, hart zu kämpfen und zu gewinnen. Wenn diese Ergebnisse verkündet werden, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir hier in Iowa sehr gut abschneiden.
Worum es wirklich geht, ist, dass Leute rauskommen können und sagen können, ich habe gewonnen. Ich nehme dieses Momentum jetzt mit nach New Hampshire und dann natürlich auch weiter nach Nevada und nach South Carolina. Und das kann jetzt niemand wirklich glaubwürdig sagen.
Zählen ist schwierig, zumal wenn es sich dabei um ein so anachronistisches Verfahren handelt wie den Caucus bei den ersten Vorwahlen der USA in Iowa, tief im mittleren Westen. Hier wurde nicht in Wahllokalen abgestimmt, sondern mit den Füßen in 1700 Turnhallen, Gemeindezentren oder Büchereien. Wer also für einen der 11 Anwärter der Demokraten fürs Präsidentenamt war, der stellte sich in eine bestimmte Ecke. Die Stimmen wurden anschließend umgerechnet nach einem komplizierten Schlüssel in Delegiertenstimmen. Aber es gab Probleme mit der Auswertung. Offenbar ein Programmierfehler, ein Chaos, eine Blamage. Inzwischen hat sich allerdings Bernie Sanders, selbst erklärter demokratischer Sozialist, zum Sieger bestimmt. Und auch ein anderer behauptet von sich, siegreich gewesen zu sein. Pete Buttigieg, dessen maltesischen Namen selbst viele US-Amerikaner nicht aussprechen können, 38 Jahre und damit rund halb so alt wie Sanders. Eine Faustregel besagt, es gibt nur 3 Tickets raus aus Iowa. Sprich, wer es hier nicht an die Spitze schafft, für den ist das Rennen fast schon gelaufen. Aber wer ist derjenige, der es Anfang November dann tatsächlich mit Donald Trump aufnehmen kann, wenn der denn mal irgendwann feststeht? Ein Kandidat der Mitte, ein Versöhner oder jemand, der polarisiert? Da stecken die Demokraten in einem Dilemma. Der eine zu alt, der andere zu jung, zu links, zu reich. Es scheint sich kein natürlicher Kandidat aufzudrängen. Sie hören H2 Kultur, der Tag Iowa, das Spiel beginnt. Ein Spiel produziert ja immer Gewinner und Verlierer. Auf die muss Amerika heute allerdings lange warten.
Entsetzen und Fassungslosigkeit bei so manchem Demokraten nach einer desaströsen Wahlpanne in Iowa. Noch immer herrscht Unklarheit darüber, welcher der Präsidentschaftskandidaten die Vorwahl denn nun gewonnen hat. Es habe Ungereimtheiten zwischen 3 verschiedenen Datensätzen gegeben, versuchte die Parteizentrale in Des Moines die Peinlichkeit zu erklären.
Ein totales Versagen. Tatsache ist, dass wir immer noch keine verlässlichen Ergebnisse haben. Es zeigt, was für ein Chaos das ist.
Sagte Julian Castro, der erst selbst als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten angetreten war, nun aber das Team von Elizabeth Warren unterstützt. Auch das Wahlkampfteam von Joe Biden reagierte erbost. Biden soll in Iowa inoffiziellen Auszählungen zufolge unerwartet schlecht abgeschnitten haben. Noch in der Nacht habe man einen Beschwerdebrief an die Landespartei in Iowa geschrieben, erklärte Vize-Wahlkampfmanagerin Kate Bedingfield.
In the letter we have real concerns about the integrity of the process and I think there were some significant failures in the process last night that should give voters concern.
Sie machten sich große Sorgen über die Verlässlichkeit des Auszählungsprozesses und glaubten, dass es da enorme Fehler gegeben habe. Das sollte auch dem Wähler Sorge bereiten, so Kate Bedingfield. Offenbar hatte eine neu entwickelte App zum Sammeln der Ergebnisse versagt. Auch das Backup-Telefonsystem funktionierte nicht wie gewünscht. Amy Klobuchar, Außenseiterin im Kandidatenrennen, war noch nachts weitergeflogen nach New Hampshire, wo am kommenden Dienstag die nächsten Vorwahlen abgehalten werden. Die Senatorin aus Minnesota gab sich angesichts der Wahlpanne relaxed.
They're getting it done and we'll get the numbers. I just know that we are doing well.
Sie werden es schon noch hinkriegen und dann bekommen wir die Ergebnisse. Ich weiß nur, dass wir gut abgeschnitten haben. Viele Leute haben mir nicht zugetraut, dass ich überhaupt so weit kommen würde. Sie hätten nicht gedacht, dass ich die nötige Härte habe und schlagfertig genug bin, um es mit Donald Trump aufzunehmen. Auch die anderen Kandidaten trugen das Wahldesaster mit Fassung. Trotz fehlender offizieller Ergebnisse gab sich Bernie Sanders siegesgewiss. Laut internen Zählungen seines eigenen Wahlkampfteams habe er die Nase vorn, hieß es. Knapp dahinter liegt nach dieser inoffiziellen Auszählung der frühere Bürgermeister von South Bend, der 38-jährige Pete Buttigieg. Danach folgen auf Platz 3 und 4 Elizabeth Warren und Joe Biden. Die Republikaner reagierten mit Spott und Häme auf das technische Versagen in Iowa. Präsident Trump bezeichnete die Panne auf Twitter als völliges Desaster. Nichts klappt, genauso wie sie das Land regiert haben, spottete er. Der US-Präsident setzte sich bei den Republikanern erwartungsgemäß mit riesiger Mehrheit durch. Er erhielt 97,1% der Stimmen.
Claudia Sarre aus Washington. Also, die Stimmen mussten per Hand überprüft werden. Ein interessantes Verfahren in Zeiten von 5G. Auch Stunden nach der ersten Vorwahl kein Endergebnis. Julia Kastein ist unsere Korrespondentin für die USA. Frau Kastein, dass die Ergebnisse immer noch nicht vorliegen für Trump und sein Lager, eine Riesenvorlage für Spott und Ton. Das wurde gerade angerissen nach dem Motto, sie können nicht mal eine Vorwahl ausführen, die Demokraten. Wie wollen sie dann die Regierung übernehmen? Wie sehr schädigt diese Panne die Demokraten?
Ja, das ist wirklich ein Desaster, das kann man nicht anders sagen. Und eines, das sich ja einreiht in eine ganze Palette, angefangen von den Russland-Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller, da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, im vergangenen Herbst wurden die Ergebnisse vorgestellt. Am Ende blieb fast nichts kleben an diesem Präsidenten. Danach das Amtsenthebungsverfahren, das ja morgen vermutlich zu Ende gehen wird mit einem Freispruch. Dann eben die Frage, das haben Sie zu Beginn der Sendung ja sehr schön angerissen, dass es noch keinen klaren Favoriten gibt unter den vielen Kandidaten, die sich da tummeln unter den Demokraten. Und jetzt auch noch das, also das ist schon eine ordentliche Schlappe für die Demokraten.
Würden Sie sagen, hat das auch das Vertrauen ins Funktionieren der Demokratie beschadet?
Naja, es gibt ja schon lange Kritik an diesem Verfahren, diesem Caucus, für den es im Deutschen ja gar kein Wort gibt in der Iowa. Das sind Parteiversammlungen, hat eigentlich was sehr schön basisdemokratisches und auch den Vorteil, dass die Menschen hier zumindest in Iowa die Gelegenheit haben, die Kandidaten wirklich sehr gut kennenzulernen, bevor sie sich entscheiden und auch viel zu erfahren über die Programme und die Themen, die dort umgesetzt werden könnten. Also das hat schon einen gewissen Charme, aber tatsächlich ist es eben auch so, dass Iowa flächenmäßig groß und bevölkerungsmäßig klein ist. Vor allem sind es weiße Christen, die hier leben, nur 3 Millionen Menschen überhaupt, aber kaum Minderheiten. Das ist ein großer Kritikpunkt. Und dann ist dieses Verfahren an sich, diese Versammlung auch sehr kompliziert, aufwendig. Das dauert lange und diese Zeit muss man sich dann eben erstmal nehmen an einem kalten Montagabend früh im Jahr. Und das tun nicht sehr viele. Insofern ist das Ergebnis auch in dieser Hinsicht nicht wirklich repräsentativ. Aber es beschert den Kandidaten eben, weil die Medien sich stark dafür interessieren, weil sie eben auch dicht dran kommen an die Kandidaten, eine Bekanntheit, die sie andererseits vielleicht nicht bekommen würden so früh im Wahlkampf und wenn es noch so viele sind im Rennen. Und dann eben, wenn sie irgendwann mal hier gut abschneiden, unter die ersten drei kommen, das Momentum, um dann weiter gestärkt in den weiteren Vorwahlkampf durchzustarten.
Iowa stellt ja überhaupt nur gut 1% der Delegierten der USA, 41 von knapp 4.000. Trotzdem wird hier immer seit den 70ern die Vorwahlsaison eingeläutet. Trotzdem geht gerade von Iowa eine große Signalwirkung aus für den Rest des Kandidatenwahlkampfs. Wird das denn jetzt nach dieser Panne bei dem Verfahren bleiben? Iowa macht den Start. Hier wird der Kampf ums Weiße Haus eingeläutet.
Also mittlerweile machen da sehr viele Kommentatoren hier schon ein großes, großes Fragezeichen dran, weil das ist wirklich eine Schlappe, wie man sie sich schlimmer nicht vorstellen kann. Insofern, was vorher schon sozusagen in der Kritik war, das könnte jetzt tatsächlich gekippt werden. Wobei es gibt einen großen Verteidiger dieses Verfahrens und das ist US-Präsident Trump. Kein Wunder, der hatte ja auch seinen Caucus gestern und hat ihn mit 97% der Stimmen gewonnen. Die Partei steht in Iowa geschlossen hinter ihm und er sagt, das ist nicht die Schuld des Caucus oder die Schuld von Iowa, das ist die Schuld der Demokraten, die nichts auf die Reihe kriegen.
Nun hat sich ja Bernie Sanders ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und sich zum Sieger erklärt, obwohl zu dem Zeitpunkt gerade mal 40% der Wahlbezirke ausgezählt waren. Auch der jüngere Kandidat Buttigieg hat das getan. Also einfach mal die Deutungshoheit für sich beanspruchen. Das ist ja fast schon eine Qualität wie bei Trump. Einfach mal einen raushauen.
Genau. Und es gibt ganz viele Sieger nach diesem Wahlabend und noch keinen Verlierer. Und das hat ja auch was. Also man muss sich sozusagen noch nicht mit der Realität auseinandersetzen, sondern kann behaupten, man geht mit wahnsinnig viel Schwung weiter in den Wahlkampf in New Hampshire. Alle Reden, die von den Kandidaten gestern gehalten wurden, waren im Prinzip Siegesreden, wobei auch Bernie Sanders noch nicht weiß, ob er es gerissen hat. Denn diese 40% der Ergebnisse, die Sie angesprochen haben, das sind nur interne Ergebnisse. Und die Kampagne möchte ich sehen, die dann dort rausgibt, dass ihr Kandidat ganz hinten liegt.
Die Demokraten, die hinterlassen jetzt den Eindruck, organisatorisch überfordert, die Technik versagt. Schießen da jetzt auch Spekulationen über Manipulationen ins Kraut?
Ja, tatsächlich, vor allem gleich unmittelbar, nachdem klar wurde, dass die Demokraten da ein Problem haben, hieß es, es könnte gehackt worden sein. Das hat die Kampagne ausdrücklich dementiert. Es soll sich tatsächlich um einen Programmierfehler in der App handeln, mit dem die einzelnen Parteiversammlungen ihre Ergebnisse an die Zentrale zurückmelden sollten. Und die Telefonhotline hat offenbar auch nicht funktioniert. Ich war ja selber auch in so einem Caucus unterwegs, und zwar in der Turnhalle einer der großen Grundschulen hier in Des Moines. Und da waren gar nicht furchtbar viele Leute. Aber dadurch, dass das Verfahren jetzt noch mal ein bisschen reformiert wurde und mehr schriftlich dokumentiert werden soll, hatte ich den Eindruck, dass sie da ganz schön überfordert sind, sich auch öfter verzählt haben, das dann wieder korrigiert haben im laufenden Verfahren. Also das wirkte alles so ein bisschen improvisiert und chaotisch. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch das jetzt ein Problem ist. Es wird ja momentan tatsächlich von Hand alles noch mal nachkontrolliert und gezählt.
Werden die Demokraten das bis zur eigentlichen Präsidentschaftswahl überhaupt wieder los, dieses Image der Verliererpartei, um mit dem Trump-Lager zu sprechen?
Naja, noch ist es Anfang Februar, bis zu den Wahlen im November ist es noch eine ganze Zeit hin. Aber natürlich sieht es momentan nicht gut aus für die Demokraten. Also man hat den Eindruck, sie können keine wirklichen Erfolge verbuchen. Und das wäre mal dringend nötig, um gegen einen Präsidenten Bestand zu haben, der auch wenn er in den Zustimmungsraten insgesamt nicht besonders gut dasteht, auch nicht wirklich verloren hat, beispielsweise durch das Amtsenthebungsverfahren. Das hat ja nicht wirklich was geändert an seinen Zustimmungswerten. Und seine Anhängerschaft, die steht stramm hinter ihm, auch weil er eben genau das umsetzt, was er ihnen im Wahlkampf versprochen hat. Also da gilt es für die Demokraten, sich noch mächtig anzustrengen.
Heute der Start oder Fehlstart, wenn man so will. Wie geht es weiter mit den Vorwahlen?
Na, jetzt am kommenden Dienstag ist schon New Hampshire dran und dann folgen Schlag auf Schlag noch South Carolina und Nevada, bevor es dann Anfang März in den Super Tuesday geht. Da stimmen dann ganz viele Bundesstaaten gleichzeitig ab, darunter eben auch so Schwergewichte wie Texas und Kalifornien mit sehr vielen delegierten Stimmen für den Nominierungsparteitag. Und dann wird beispielsweise auch jemand mit im Rennen sein, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das ist der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, denn der hat ja auch die Hoffnung, noch was reißen zu können bei diesem Bewerbungsverfahren um die Kandidatur der Demokraten.
Julia Kastein über Iowa. Der Bundesstaat ist nicht nur besonders ländlich, sondern auch besonders homogen und, wie wir heute gelernt haben, pannenanfällig. Sie hören H2 Kultur, der Tag Iowa. Das Spiel beginnt. Und für ein Spiel gibt es ja normalerweise auch Spielregeln, wenngleich manche Akteure wie Trump sich nicht unbedingt an die bewährten Standards gebunden fühlen. Oder wenn wie heute die Technik einem das Spiel verdirbt. Das Spiel, Sinnbild des Lebens beim niederländischen Schriftsteller Jakob Katz.
Dies Spiel, ob es scheint ohne Sinn, so steckt eine kleine Welt darin. Dann alles Wesen dieser Welt ist nur wie Kinderspiel bestellt. Wann ihr mit rechtem Fleiß besinnt, was närrische Jugend nur beginnt, so merket ihr dann alsobald der Welt ihr Sitten und Gestalt.
Jakob Katz über das Menschsein im Spiel. Brot und Spiele, die gab es über Wochen auch in Iowa. Nirgendwo in den USA verbringen Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen im Verhältnis mehr Zeit und geben mehr Geld aus. In den vergangenen Wochen entsprechend Wahlkampfveranstaltungen im Akkord. Kinderherzen, Hunde küssen, Soldaten umarmen. Beobachter sagen, wer in Iowa siegt, der fährt so viel Berichterstattung ein, dass er 100 bis 200 Millionen Dollar für Anzeigenwerbung sparen kann. Kein Wunder, dass die Kandidaten der Demokraten hier einiges über sich ergehen ließen. Kühe tätscheln, Trucker fahren, frittierte Snickers essen und jede Menge Schweinekoteletts. Auch eine Art von Zeitvertreib, so Julia Kastein.
Die Winter in Iowa sind lang und kalt. Und da langweilt man sich schnell. Und deshalb haben sich die Demokraten in diesem ländlichen Bundesstaat mit nur 3 Millionen Einwohnern ein besonderes Gesellschaftsspiel ausgedacht, den Caucus.
I think the caucus was originally something that was devised by bored Democrats in the dead of winter, that were like, hey, let's get together and talk about politics because we don't have anything else to talk about.
Das ist Amber Gustafson, Vorstadtmutter und engagierte Demokratin aus einem nördlichen Vorort von Iowas Hauptstadt Des Moines. Ihre Erklärung ist nicht ganz ernst gemeint, doch tatsächlich gibt der Caucus, für den es im Deutschen gar kein Wort gibt, auch Teilnehmern mit jahrzehntelanger Übung Rätsel auf. Das Ritual beginnt immer an einem Montagabend früh im Jahr. Die Wähler einer Nachbarschaft versammeln sich in Turnhallen, Kirchen oder anderen Sälen. Sie werden registriert. Es gibt Einweisungen und Reden. Und dann, erklärt Karen Derry, demokratische Abgeordnete im Landesparlament von Iowa, passiert Folgendes. Man stellt sich für seinen Kandidaten in einer Gruppe auf. Und wenn der Kandidat nicht 15% der Leute in diesem bestimmten Caucus bekommt, dann kann man sich zu einem anderen Kandidaten stellen. Klingt einfach, ist aber nicht ohne, erzählt Gordon Fischer. Denn um Anhänger ins eigene Lager zu ziehen, wird verhandelt und bestochen. Mit Keksen, mit Reiswaffeln, aber auch mit Argumenten.
There is bargaining. Cookies are thrown about, Rice Krispie Treats. There is serious policy debate. There absolutely is.
Jurist Fischer war lange Chef der Demokratischen Partei in Iowa. Er kennt die Geschichte der Vorwahlen. Der Caucus ist nur der erste Schritt in einem komplizierten Verfahren, bis am Ende die gerade mal 41 Landesdelegierten für den Nominierungsparteitag der Demokraten feststehen. Das kostet Zeit und deshalb beschlossen die Demokraten von Iowa, möglichst früh im Wahljahr loszulegen. Das war in den 70er Jahren. Seitdem gilt die Faustregel, wer beim Caucus nicht wenigstens unter die ersten drei kommt, wird später auch nicht nominiert. Besonders in Wahlen mit vielen Bewerbern wie diesmal könnte ein schlechtes Ergebnis in Iowa das Ende der Kampagne sein. Seit Monaten machen die Bewerber von Senator Sanders bis Ex-Bürgermeister Buttigieg deshalb auch in den abgelegensten Kleinstädten Station, immer begleitet von einem Tross von Reportern. Die Menschen in Iowa nehmen ihre Verantwortung sehr ernst, sagt die Abgeordnete Derry. Sie wollen schließlich die richtige Wahl treffen. Doch es gibt Kritik an Iowas Pole Position im Wahlkampf, weil hier zu 90% weiße Christen leben und der Bundesstaat deshalb nicht repräsentativ ist. Weil das Verfahren Überredungskünstler bevorzugt und letztlich nur sehr wenige Menschen daran teilnehmen. Nur gut 170.000 Wähler waren es 2016, ein Viertel der Bevölkerung eines durchschnittlichen Wahlkreises in den USA. Doch bis auf Weiteres bleibt es beim System und die meisten Menschen in Iowa sind stolz auf ihren Platz alle 4 Jahre im politischen Rampenlicht. So wie der Farmer Linus Solberg aus Cylinder im Nordwesten des Bundesstaates. Schließlich könnten die Menschen in Iowa Geschichte schreiben.
Nobody in the United States gets the chance of making a difference in an election like the people in Iowa do. We're making history.
Dieses Jahr haben die Menschen in Iowa aber vor allen Dingen deswegen Geschichte geschrieben, weil der Caucus im Chaos versank. Bis jetzt sieht sich die Partei nicht in der Lage, Ergebnisse zu veröffentlichen. Inzwischen haben viele Präsidentschaftsbewerber der Demokraten auch ihre Zelte in Iowa abgebrochen. Der Tross ist weitergezogen nach New Hampshire. Nächste Station, hier wird wie gesagt kommenden Dienstag gewählt. Das heißt, erneut müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten selbst behaupten, im Tau ziehen. Gleichzeitig aber sollen sie miteinander an einem Strang ziehen. Bastian Hermeson ist Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Mit ihm wollen wir sprechen über den Zustand der Demokraten. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Pirott.
Herr Hermeson, das klingt wie die Quadratur des Kreises. Jeder kämpft für sich und gleichzeitig alle zusammen gegen Trump. Das ist das Ziel. Geht das?
Es wird in der Tat schwierig und die große Herausforderung, das große Kandidatenfeld, das Sie auch gerade schon erwähnt haben, hat dazu geführt, dass der Druck auf die Kandidaten enorm gewachsen ist, sich von den anderen unterscheidbar zu machen, sowohl vom politischen Programm her als auch durch persönliche Angriffe aufeinander. Und das birgt tatsächlich das Risiko der parteiinternen Spaltung. An sich ist das nichts wirklich Neues. Die Republikaner waren vor 4 Jahren in einer ähnlichen Situation mit dem riesen Bewerberfeld. Und da hat sich die Partei dann letzten Endes doch mehr oder weniger um Donald Trump herum geschlossen. Aber es wird schwierig, vor allem, falls ein Kandidat gewinnen sollte, der an jeweils einem Ende des politischen ideologischen Spektrums wahrgenommen wird. Also beispielsweise Bernie Sanders als für die USA sehr linker Kandidat oder Joe Biden als Vertreter der alten etablierten Strukturen.
Die Demokraten haben sich zerstritten, beharkt, gegenseitig vorgeführt in den vergangenen Monaten. Die Lager derjenigen, die mehr Linksruck wollen, dann diejenigen, die mehr Mitte fordern. War das noch ein normaler Schlagabtausch, würden Sie sagen, nach dem Motto, die demokratische Familie muss verschiedene Meinungen aushalten können? Oder war das komplett kontraproduktiv, weil man jetzt alles andere als geschlossen dasteht?
Es war bis jetzt überwiegend schon noch im Rahmen. Da gab es einige Spitzen, einige haben sich behagt. Auf Seiten der Kandidaten war das bis jetzt durchaus noch im Rahmen. Aber die Spaltung innerhalb des demokratischen Wählerspektrums würde ich nicht unterschätzen. Es gibt doch viele Unterstützer, beispielsweise von Bernie Sanders, die bis jetzt angekündigt haben, sie können nicht sagen, ob sie zur Wahl für jemand anderen als Bernie Sanders letztlich gehen, sollte er nicht die Vorwahl gewinnen. Und umgekehrt gibt es alte Hillary Clinton-Fans, die noch immer an 2016 zurückdenken und sich nicht vorstellen können, für Bernie Sanders zu stimmen. Insofern ist es auf Seiten der Kandidaten zwar noch relativ friedlich abgelaufen bis jetzt, aber im Wählerspektrum der Demokraten gibt es durchaus Spannungen, wo nicht absehbar ist, ob die bis zum Wahltag geglättet werden können und sich nicht das Debakel von 2016 wiederholt. Denn damals war es so, dass sehr viele Anhänger von Bernie Sanders enttäuscht waren und Clinton nicht die Stimme gegeben haben.
Was macht das jetzt mit den demokratischen Wählern im Vorwahlkampf, was Sie sagen? Wem geben die ihre Stimme? Müssen die taktisch wählen oder wählen die denjenigen oder diejenige, der sie überzeugt? Das könnte dann aber mitunter eine Stimme sein, die verloren geht, weil just dieser Kandidat oder diese Kandidatin eben nicht die Statur hat, es mit den Tiefschlägen eines Donald Trump aufzunehmen.
Wer Anhänger der Demokraten fragt, welche Eigenschaft für sie in diesem Jahr am wichtigsten ist, der bekommt immer eine Antwort, nämlich die sogenannte Wählbarkeit der Kandidaten, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kandidat Donald Trump letztlich schlagen kann, ganz unabhängig von der Programmatik, also ob jetzt ein Kandidat eher links oder eher in der Mitte des politischen Spektrums steht. Das ist wichtiger als alle biografischen oder programmatischen Unterschiede. Das Problem ist, dass diese Wählbarkeit ja kein objektives Kriterium ist, sondern dass es unterschiedlich interpretiert wird. Manche sagen jetzt, eine Frau oder ein schwuler Mann ist letztlich nicht wählbar im Herbst. Und andere sagen, in Zeiten des Trumpismus braucht es genau sowas als Erfolgskriterium, um die Wähler an die Urne zu treiben. Das heißt, dieses Argument ist letztlich nur bedingt belastbar. Ich denke, das Problem ist, dass alle Kandidaten der Demokraten starke individuelle Schwächen haben und dass es wichtig zu sein wird, ob sie es schaffen, diejenigen, die Vorwahlen verlieren, so stark auf ihre Seite zu ziehen, dass die für sie Land auf Land ab in die Bütt steigen und ihre jeweiligen Anhänger überzeugen, über ihren Schatten zu springen und gegebenenfalls halt auch zähneknirschend im November zur Wahlurne zu gehen. Ob das gelingt, ist aber noch ganz offen.
Jetzt haben wir die Bilanz, ein Kandidatenfeld, von dem Kritiker sagen, so richtig zieht das nicht. Wo bleibt da der echte Charismatiker, der Trump schlagen könnte? Sanders zum Beispiel hat zwar eine euphorische Anhängerschaft, wirkt aber ziemlich sauertöpfisch. Joe Biden verspricht sich ständig, plädiert schon mal aus Versehen für Wahrheit statt Fakten. Biden ist 77, Sanders 78, Warren 70, der Gegner Trump übrigens 73. Sieht so die Zukunft der Vereinigten Staaten von Amerika aus?
Es gibt mit beispielsweise Pete Buttigieg oder Andrew Yang durchaus auch junge, wirklich neue Gesichter in dem Kandidatenfeld. Aber klar, die bis jetzigen Spitzenreiter sind in erster Linie alte, weiße Leute, da muss man nicht drum herum reden. Da Trump selbst so alt ist, halte ich das mit Blick auf die Wahl im November für weniger dramatisch. Es ist eher die Frage, ob diese älteren Kandidaten der Demokraten die Energie aufbringen, auch diesen enorm langen und harten Wahlkampf durchzuhalten. Wichtig wird, glaube ich, sein, nehmen wir mal an, es würde Joe Biden, Elizabeth Warren oder Bernie Sanders, also jemand wirklich Älteres und Weißes, ob sie sich an die Seite für das Amt des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin eine Kandidatin holen, die wirklich das modernere und auch vielfältigere Amerika symbolisiert. Beispielsweise die politischen Top-Talente Kamala Harris aus Kalifornien oder Stacey Abrams aus Georgia, beides vergleichsweise jüngere schwarze Frauen mit wirklich enorm viel Energie, um auch zu zeigen, wir stehen nicht nur für das ältere weiße Amerika, sondern auch für das moderne und in der Tat ja sehr vielfältige Amerika.
Hillary Clinton dürfte ja gegen Trump verloren haben, weil er immer wieder die Karte ausgespielt hat. Schaut auf sie, sie ist Establishment, ich Trump bin das nicht. Müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, dass er das natürlich sehr wohl auch ist. Aber Trump könnte diese Masche ja nun nochmal fortsetzen, denn die Kandidatenriege ist ja tatsächlich viel Establishment.
Das ist richtig. Seit 40 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, hat mit der Ausnahme des älteren George Bush immer derjenige Kandidat gewonnen, der sich stärker als Außenseiter zu inszenieren vermochte. Also als jemand, der eine Distanz zur Washingtoner Politik-Elite gewahrt hat, jetzt politisch oder biografisch. Selbst Donald Trump, den man ja nicht gerade als gesellschaftlichen Außenseiter bezeichnen kann, aber er hat es eben erfolgreich geschafft, dieses Image sich selbst aufzuerlegen. Jetzt ist es so, dass jenseits von Joe Biden aber fast alle Kandidaten der Demokraten selbst erfolgreiche Außenseitererzählungen mitbringen. Daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass Trump damit so einfach durchkommt wie 2016, wo das bei Hillary Clinton sehr gut funktioniert hat. Wenn man sich das Kandidatenfeld anguckt, wird das für ihn dieses Jahr schwieriger. Vermutlich wird er doch letztlich gegen einen selbsternannten Außenseiter antreten.
Bastian Hermissoner leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag Iowa, das Spiel beginnt. Und wir bleiben in der Welt des Spiels. Nun des Glasperlenspiels von Hermann Hesse, seinem letzten Roman. Spiel bedeutet hier Freiheit, obwohl oder gerade, weil es Regeln folgt.
Die Regeln, die Zeichensprache und Grammatik des Spieles stellen eine Art von hochentwickelter Geheimsprache dar, an welcher mehrere Wissenschaften und Künste, namentlich aber die Mathematik und die Musik, teilhaben und welche die Inhalte und Ergebnisse nahezu aller Wissenschaften auszudrücken und zueinander in Beziehung zu setzen imstande ist. Das Glasperlenspiel ist also ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur. Es spielt mit ihnen. Was die Menschheit an Erkenntnissen, hohen Gedanken und Kunstwerken in ihren schöpferischen Zeitaltern hervorgebracht, was die nachfolgenden Perioden gelehrter Betrachtung auf Begriffe gebracht und zum intellektuellen Besitz gemacht haben, dieses ganze ungeheure Material von geistigen Werten wird vom Glasperlenspieler so gespielt wie eine Orgel vom Organisten. Die Manuale, Pedale und Register stehen fest. An ihrer Zahl und ihrer Ordnung sind Änderungen und Versuche zur Vervollkommnung eigentlich nur noch in der Theorie möglich. Die Bereicherung der Spielsprache durch Einbeziehung neuer Inhalte unterliegt der denkbar strengsten Kontrolle durch die oberste Spielleitung. Dagegen ist innerhalb der komplizierten Mechanik dieser Riesenorgel dem einzelnen Spieler eine ganze Welt von Möglichkeiten und Kombinationen gegeben, und dass unter 1000 streng durchgeführten Spielen auch nur 2 einander mehr als an der Oberfläche ähnlich seien, liegt beinahe außerhalb des Möglichen. Selbst wenn es geschähe, dass einmal 2 Spieler durch Zufall genau dieselbe kleine Auswahl von Themen zum Inhalt ihres Spieles machen sollten, könnten diese beiden Spiele, je nach Denkart, Charakter, Stimmung und Virtuosität der Spieler, vollkommen verschieden aussehen und verlaufen.
Ein Auszug aus Hermann Hesses Glasperlenspiel. Schauen wir nochmal auf das engere Kandidatenfeld der Demokraten. Da ist Joe Biden, ein betagter Traditionalist mit Angst vor Fehlern. Er steht für das Versprechen, das Land könne wieder zurück zum Amerika Obamas, dem er 8 Jahre lang als Stellvertreter diente. Dann Bidens großer Antipode, Bernie Sanders. Der parteilose Senator verspricht eine, Zitat, politische Revolution. Trotz seiner 78 Jahre und leichtem Herzinfarkt im Herbst wirkt er rüstig und ist für seine Anhänger eine Art Guru. Die Sorge, er könnte mit seinen linken Positionen die Mitte verschrecken, ähnlich wie Senatorin Elizabeth Warren. Und schließlich der Youngste, Pete Buttigieg, Bürgermeister der 350 größten Stadt der USA, der sich als Gegenmodell zur verhassten Elite inszeniert, aber trotzdem Abschlüsse aus Harvard und Oxford in der Tasche hat und bei McKinsey arbeitete. Jan Luca Künzberg über die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Demokratenriege.
Wenn man die 5 aussichtsreichsten Kandidaten der US-Demokraten googelt, vervollständigt die Suchmaschine die Anfragen mit Vermögen, Alter, Partner oder den Spitznamen, die Donald Trump ihnen gegeben hat. Auch die Suche in amerikanischen Medien zeigt, um die konkreten Inhalte der Kandidaten geht es selten. Ein Blick auf die Websites ihrer Kampagnen hilft dann aber weiter. Elizabeth Warren will eine Reichensteuer, die Finanzwelt regulieren, Nachhaltigkeit schaffen, Studienschulden erlassen, Gefängnisse verstaatlichen. 72 Programmpunkte finden sich ausformuliert auf ihrer Seite. Mit immer neuen Forderungen macht sie die meisten Schlagzeilen unter den demokratischen Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist auch deutschen Medien aufgefallen. Ihr Programm gilt bei den staatlichen Eingriffen als noch weitreichender als das von Bernie Sanders, der rechts der Mitte in den USA als Sozialist verschrien ist. Auch Sanders will Reiche stärker besteuern, die elitäre College-Landschaft demokratisieren und soziale Sicherungssysteme ausbauen. Im Gegensatz zu Sanders und Warren verortet sich Ex-Vizekanzler Joe Biden eher in der Mitte. Er will an die Obama-Jahre anknüpfen. Sein Programm ist eher ein sozialliberales und soll die Arbeiter und die Mittelklasse ansprechen. Biden will Chancengleichheit und Aufstiegschancen herstellen, ohne den Reichen dabei zu nahe zu kommen. Als sozialliberal kann auch das Programm von Michael Bloomberg bezeichnet werden. Sein Steckenpferd ist die All-in-Economy. Ein Plan, der Bildung verbessern, Jobs kreieren und Unternehmer fördern soll. Bloomberg wird aber erst später einsteigen, wohl zur Vorwahl in Alabama am 3. März. Der fünfte der verbliebenen, aussichtsreichen Kandidaten ist Pete Buttigieg. Als junger, schwuler Kandidat wird er als Anti-Trump-Figur gehandelt. Der 38-Jährige will vor allem in die Infrastruktur investieren. Außerdem fordert er als einziger explizit eine gesetzliche Krankenversicherung nur für die, die sie auch wollen. Die anderen Kandidaten sprechen sich für eine flächendeckende Versicherung aus. Neben den feinen Unterschieden haben die Kandidaten der Demokraten viele Gemeinsamkeiten in ihrem Programm. Etwa die klassischen Themengebiete wie Restriktionen beim Waffenbesitz oder die Rechte von Homosexuellen und Transmenschen. Und sie haben einen gemeinsamen Gegner, betont Sanders.
We must defeat the most dangerous president in the modern history of this country.
Einen Überblick über die Wahlinhalte können sich die Wähler auf der Internetseite isidewith.com verschaffen. Ein Quizportal, das ähnlich wie der deutsche Wahl-O-Mat funktioniert. Allerdings ist die Seite keine behördliche Wahlempfehlungsanwendung, sondern ein spendenfinanziertes Projekt von, Zitat, zwei Freunden mit unterschiedlichen politischen Ansichten, Zitat Ende, wie sie auf ihrer Website schreiben. Bleibt die Frage, ob die Amerikaner eher einem linken Kandidaten oder einem der Mitte einen erfolgreichen Kampf gegen Amtsinhaber Trump zutrauen.
Was wollen die Amerikaner? Aufbruch nach 4 Jahren Trump, von denen Joe Biden sagt, noch 4 weitere davon und die Seele Amerikas sei zerstört. Oder sind sie so erschöpft von den lauten Trump-Zeiten, dass sie sich nur noch nach Erholung und Stabilität sehnen? Wären sie bereit für einen Senator aus Vermont, der von sich sagt, er wolle das System völlig umkrempeln? Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Professor Lammert, was glauben Sie, was ist mehrheitlich die Seelenlage der Amerikaner, wenn man das überhaupt zusammenfassen kann, bei aller Vielfalt und Zersplitterung?
Es ist wirklich schwierig zu sagen, was die Amerikaner wollen. Wir haben eigentlich ganz unterschiedliche Gruppierungen. Wir haben die Trump-Supporter, die Unterstützer, die wirklich hinter ihm stehen, wie eine Bank. Und da ist auch keine Trennung mehr möglich, komme, was da wolle. Wir haben eine ziemlich breite politische Mitte. Das sind die sogenannten Independents. Diese Gruppe ist auch offiziell nicht kleiner geworden, die eigentlich politisch moderat sind, aber auch frustriert sind von der Politik und oftmals nicht mehr wählen gehen, weil sie mit beiden Seiten, dem politischen Angebot, nicht zufrieden sind. Und dann haben wir die vor allem jetzt in den Vorwahlen in Erscheinung tretende Basis der Demokratischen Partei, die weiter links zu verorten ist, und das müsste man noch ein bisschen relativieren, wenn man das mal im Vergleich zu Deutschland sieht, die dann eben jetzt sehr aktiv sind und die Kandidaten Bernie Sanders und Elizabeth Warren unterstützen. Bei der Wahl ist es eben das Schwierige. Die Basis der Demokraten will unbedingt einen Gegenkandidaten zu Trump, der ein klares parteipolitisches Profil hat, während die eher die Moderaten nach der Wählbarkeit gucken und einen unaufgeregten Kandidaten haben wollen, der eher an Lösungen interessiert ist und weniger an Ideologie.
Stichwort Deutschland. Schauen wir uns mal zusammen Sanders Wahlprogramm an. Die Stichworte sind eben schon gefallen. Gesetzliche Krankenversicherung für alle, höhere Steuern für Reiche und große Unternehmen, weniger Gebühren für Studenten und ein Green New Deal, ein Klimaschutzprogramm. Das klingt tatsächlich jetzt eher nach deutscher Sozialdemokratie.
Das ist auch nur deutsche Sozialdemokratie. Da wird bei weitem nicht, wie das ja manchmal der Vorwurf ist, jetzt gerade von Trump, Sanders wäre Kommunist oder Sozialist, da wird der gemeinsame Boden des Kapitalismus wird da nicht verlassen. Man hat natürlich eine andere Vorstellung davon, welche Rolle der Staat spielen soll im Leben der Menschen, gerade bei der Bereitstellung von einer Krankenversicherung oder auch im Bildungsbereich und auch bei der Regulierung des Bankensektors, aber man stellt die Marktmechanismen grundsätzlich nicht in Frage. Also das, was hier in den USA als linksprogressiv beschrieben wird, ist eigentlich Common Sense Sozialdemokratie bei uns in Deutschland.
Aber genau das wird Bernie Sanders ja vorgeworfen. Er sei zu links, er könne die Trump-Wähler nicht abholen, in der Mitte nicht punkten. Bei seinen Auftritten in Iowa hat genau das Trump auch genüsslich ausgewalzt. Für ihn stellt sich die gesamte Demokratenriege so dar. Hören wir mal rein.
Während dieses Wahlkampfs konnten die guten Menschen von Iowa in der ersten Reihe den Wahnsinn der total kranken Linken verfolgen, einer radikalen Linken. Die Demokraten werden verlieren, weil Amerika niemals ein sozialistisches Land sein wird.
Wenn jetzt die Demokraten tatsächlich einen Bernie Sanders oder eine Elizabeth Warren nominieren, profitiert davon dann am Ende Trump?
Es könnte natürlich sein, dass das zu einer weiteren Polarisierung und einer weiteren Schärfung von parteipolitischen Positionen führt, obwohl man natürlich bei Trump immer feststellen muss, dass er ideologisch auch nicht sehr leicht festzumachen ist. Er hat in manchen Ansichten, die er vertritt, sehr libertäre Ausrichtungen, in manchen ist er erzkonservativ, so Sachen wie Abtreibung oder auch Homo-Ehe, da ist er auf einmal sehr kulturkonservativ. In anderen Bereichen ist er auf einmal dann auch schon sozialdemokratisch links, könnte man fast sagen, wenn man sich seine Handelspolitik anguckt, dass er gegen den Freihandel ist. Also er ist hier nicht festlegbar. Aber die Überlegung ist einfach, kann man einen Kandidaten dagegen stellen, der wirklich ein aus amerikanischer Perspektive linkes Profil hat und kann man damit genug Wähler in der Mitte gewinnen? Ich würde sagen, die Wähler in der Mitte spielen nicht mehr so eine große Rolle in dieser polarisierten Gesellschaft und deswegen ist es wichtig, die eigene Wählerkoalition zu mobilisieren und an die Wahlurnen zu bringen. Das ist den Demokraten 2018 bei den Zwischenwahlen auch gelungen und dann waren sie erfolgreich. Und darauf muss sich die Partei fokussieren, mit Programmatiken antreten, die die eigene Wählerkoalition mobilisiert.
Man macht es ja seit jeher in den USA verdächtig, wenn man irgendeine Form von sozialer Gerechtigkeit einfordert. Warum ist das eigentlich so?
Wir sehen hier eine ganz, ganz andere historische Entwicklung und ein anderes ideologisches Spektrum, was in den USA eigentlich nur von der Sozialdemokratie, wenn wir mal die deutschen Begriffe benutzen, reicht und weiter links ist nichts mehr. Da gibt es einige Erklärungsansätze, die sagen, gut, als erste neue Nation von Emigranten, die aus dem verkasteten europäischen Ländern damals geflüchtet sind, da musste man sich auch nicht mehr mit der Aristokratie oder dem Adel auseinandersetzen. Und deswegen gab es auch nicht diese extrem linke Gegenbewegung, gegen diese extrem konservativen Kräfte, wie wir das in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja massiv gesehen haben und auch im 19. Jahrhundert. Das fehlt so ein bisschen in den USA und deswegen hat sich hier nie eine radikale Linke organisiert. Wir sehen keine national organisierte, starke, schlagkräftige Arbeiterbewegung, die sich dann gleichzeitig auch noch mit einer sehr linken, sozialdemokratischen oder gar sozialistischen Partei verbindet. Also dieses Segment, was wir in Europa sehen, fehlt völlig in den USA und dafür haben wir rechts ganz andere, zum Teil rassistische, zum Teil libertäre Positionen, die wir in Europa für uns ganz fremd sind und gar nicht kennen.
Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Dankeschön für das Gespräch. Hier ist H2 Kultur, der Tag, Iowa, das Spiel beginnt, haben wir getitelt. Ein Spiel, das für einige aus dem demokratischen Bewerberfeld bald aus sein dürfte. Ab jetzt wird gesiebt. Ein Spiel, dessen Verlierer offiziell noch immer nicht feststeht, aber die größte Niederlage trotzdem schon, die der demokratischen Partei insgesamt. Schauen wir auf das Spiel im Allgemeinen. Jetzt bei Sebastian Brandt, dem deutschen Humanisten, in seinem Narrenschiff warnt er vor den Gefahren des Spiels.
Veracht das Spiel zu aller Zeit, dass dich nicht trübe Gier und Neid, denn Spiel entstammt unsinniger Begier die alle Vernunft zerstört in dir. Ihr Braven, hütet eure Ehre, dass euch das Spiel die nicht versehre. Ein Spieler muss haben Geld und Mut, und wenn er verliert, es halten alle für gut. Darf nicht ausbrechen in Zorn, Fluch und Schwur. Wer Geld hat, harr der Schanze nur, denn mancher kommt zum Spiele schwer, der doch zur Tür hinausgeht leer. Wer spielt allein um großen Gewinn, dem geht es selten nach dem Sinn. Wer gar nicht spielt, hat seinen Frieden. Wer spielt, dem ist Verlust beschieden. Wer in allen Schenken setzen will und suchen Glück bei jedem Spiel, der muss viel einzusetzen haben und oft ohn Geld nach Hause traben. Hat einer drei Seuchen und trachtet nach mir, der hat bald böser Schwestern vier. Spiel kann wohl niemals sein ohne Sünd. Ein Spieler ist nicht Gottes Kind, denn Spieler all des Teufels sind.
Ein Auszug aus dem Narrenschiff von Sebastian Brandt. Bei den Spielen im Wahlkampf von Iowa konnten übrigens nicht alle Demokraten mitmachen und mitkämpfen. Senatoren wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders waren derweil an Washington gebunden, nahmen am Amtsenthebungsverfahren gegen Trump teil, 1600 Kilometer von Mais- und Sojafeldern entfernt. Ein echter Wettbewerbsnachteil, denn Trump seinerseits machte in Iowa mächtig Stimmung. Heute Abend, US-amerikanischer Zeit, folgt dann wahrscheinlich die größte Bühne, die die USA zu bieten haben. Trump hält nämlich seine Rede zur Lage der Nation.
Es ist das dritte Mal, dass sich Donald Trump als US-Präsident am Abend an seine Nation wendet. Die State of the Union ist die Möglichkeit, sich vor großem Publikum zu präsentieren, Erfolge zu benennen und neue Gesetzesinitiativen zu präsentieren. Eine festgeschriebene Regel gibt es nicht und so entscheidet jeder US-Präsident selbst, wie er seine Zeit nutzen möchte. Donald Trump will positive Botschaften senden und für seine Wiederwahl werben. Einen Vorgeschmack gab Trump bei seinem Lieblingssender Fox.
In the meantime, I really believe this administration, me and this administration, we've done more than any administration in the history of our country.
Er und seine Regierung hätten mehr für dieses Land getan als jede andere Regierung zuvor. So Trump, gewohnt selbstbewusst. Die USA würden gerade eine Revolution erleben, eine positive Revolution, so der US-Präsident weiter. Es ist die größte Bühne, die das politische Zeremoniell Washingtons zu bieten hat. Beide Kammern des Kongresses werden anwesend sein, also Abgeordnete des Repräsentantenhauses und Senatoren. Dazu handverlesene Gäste und natürlich ein Millionenpublikum an den Fernsehern. Auch deswegen haben sich die Demokraten gut überlegt, wen sie aus ihren Reihen auf die Rede Trumps antworten lassen. Denn so ist es der Brauch. 10 Minuten Zeit hat Gretchen Whitmer von der Demokratischen Partei, um ihre Anmerkungen zur Rede des Republikaners Trump zu machen. Eine große Herausforderung sei das, so Whitmer gegenüber NPR.
Auf etwas zu antworten, was total unvorhersehbar ist, ist schwer, vor allem in nur 10 Minuten.
Es dürfte kein Zufall sein, dass die Wahl auf Gretchen Whitmer gefallen ist. Die Gouverneurin von Michigan präsentiert einen Bundesstaat, der politisch gespalten ist. 2016 stimmte hier eine knappe Mehrheit für Trumps Republikaner. Die Demokraten hoffen, das im November wieder drehen zu können. Michigan sei also wichtig für die Wahl, das wisse jeder, so die 48-Jährige.
I think everyone knows how important Michigan is in this election.
Auch Donald Trump weiß, wie eng das Rennen um die Präsidentschaft werden könnte. Am Abend kann er den Amerikanerinnen und Amerikanern zeigen, warum sie ihn für 4 weitere Jahre wählen sollen.
Torben Ostermann. Nun ist aber nicht nur die Rede zur Lage der Nation eine große Bühne für Trump, noch viel mehr Genugtuung dürfte es ihm verschaffen, dass er nun mit einem Freispruch aus dem Amtsenthebungsverfahren rauskommt. Es ging ja um den Vorwurf des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre. Morgen wird der Senat Trump die Absolution erteilen, dann ist er das Impeachment endgültig los. Das hatten ja die Demokraten angestoßen. Sie brauchten dafür nur eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus zur Anklage. Zur Verurteilung ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich und da dominieren die Republikaner. Tyson Barker ist Politikwissenschaftler am Aspen Institute in Berlin und hat für die Regierung Obama gearbeitet. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Barker, war es das wert? Mussten die Demokraten wirklich dieses Impeachment einleiten? Immerhin waren die Mehrheitsverhältnisse von vornherein klar und damit stand ja eigentlich auch das Ergebnis von Anfang an fest.
Also sie sind wirklich in ein Dilemma geraten, weil sie glauben wirklich herzlich, die glauben auch, die Beweise zeigen das im Abgeordnetenhaus, dass Donald Trump etwas verfassungswidrig begangen hat. Und dadurch fühlen sie dazu verpflichtet, das Amtsenthebungsprozess durchzuführen, auch wenn sie schon im Voraus wissen, was das ultimative Ergebnis sein wird, nämlich, dass er im Amt bleibt.
Also es war juristisch angemessen und moralisch geboten.
Genau. Und politisch ist es natürlich sehr gefährlich. Das sehen wir schon jetzt. In den Umfragen steht Trump heute auf seinem höchsten Ansehensebene. Also der hat jetzt 49% der amerikanischen Bevölkerung sehe ihm als gut und dass er einen guten Job leistet. Das ist das höchste Rat, seitdem er die Präsidentschaft übernommen hat.
Das unterschlägt jetzt allerdings, dass diese Werte immer noch weit unter dem Durchschnitt seiner Vorgänger liegen.
Das stimmt, das stimmt. Seine Vorgänger und auch Bill Clinton. Bill Clinton während seiner Amtsenthebungsverfahren stand mit gutem Ansehen unter der amerikanischen Bevölkerung bei 70%. Also der hat immer noch eine knappe Mehrheit, der ein schlechtes Ansehen gegenüber Trump hat. Allerdings, man sieht es, dass das seine Basiswählerschaft ein bisschen zu ihm gebunden hat, dieses Prozess.
Zuletzt ging es ja um die Frage, ob Zeugen gehört werden dürfen. Diesen Antrag, der eigentlich zum ganz normalen Verfahren gehört, wurde am Freitag von den Republikanern abgeschmettert mit 51 zu 49 Stimmen. Das heißt, auch ein John Bolton, Sicherheitsberater von Trump, durfte nicht angehört werden. Hätte denn seine Aussage das Blatt wenden können?
Ja, das ist auch ein bisschen komisch, dass man merkt, in erster Linie war die Überzeugung oder das Argument des Weißen Haus, dass es keine Augenzeugen gegeben hat, dass das bewiesen könnte, wortwörtlich, dass sie da waren und gesehen haben, dass Donald Trump diese Tat wirklich begangen hat. Und jetzt gibt es einen, nämlich John Bolton, und trotzdem wird es nicht erlaubt, dass er vor diesem Prozess seinen Zeugen abgibt. Es ist wirklich sehr komisch. Es ist das erste Mal, dass es in der Geschichte des Amtsenthebungsprozesses vorgekommen ist. Es gibt in der Vergangenheit natürlich zwei andere
Ups, da ist jetzt unser Gesprächspartner Tyson Barker leider nicht mehr an der Leitung. Blick in die Regie, wollen wir es versuchen, dort nochmal anzurufen. In der Zwischenzeit spielen wir für Sie ein wenig Musik. Also auch bei uns eine technische Panne, nicht ganz so folgenreich wie in Iowa. Hier nochmal Tyson Barker vom Aspen Institute. Die Republikaner haben sich nicht an diese Gepflogenheit gehalten. In einem rechtsstaatlichen Prozess gehören Zeugen gehört. Was bedeutet das jetzt, dass sie zu einem Beschützerverein geworden sind, dass sie sich restlos Trump unterwerfen, um ihre Macht zu erhalten?
Also das ist wieder mal ein Normenbruch, wie man da sagen würde. Aber das ist mittlerweile zum Tagesordnung geworden in dieser sehr außerordentlichen Zeiten. Wie gesagt, also es gibt 15 Amtsenthebungsprozesse, die in der Geschichte der USA stattgefunden haben, inklusive zwei für Präsidenten. Und bei allen hat es Zeugen gegeben. Aber man hat es schon bemerkt, also Trumps Verbindung mit seiner Stammwähler ist so stark und die Bedrohung, dass er die Senatoren attackieren würden, die ihm nicht den Schulterschluss zu machen und verbinden, ist so riesig, dass sie alle gesagt haben, es ist für uns nicht wert. Und dadurch sehen wir uns, dass er schon die Republikanische Partei mehr oder weniger zu einem Trump-Partei erobert und neu gebrandet hat.
Um in dem Bild des Spiels zu bleiben, dass wir für die Sendung heute Abend gewählt haben, so twitterte Trump nach dem Nein zu neuen Zeugen: Game over. Könnte sich das noch rächen? Manche Beobachter bestreiten ja die Fairness des Verfahrens, sprechen von Vertuschung. Und das haben ja dann auch republikanische Senatoren mitgetragen, die im November ebenfalls zur Wiederwahl stehen.
Ja, aber für die meisten, die sehen es als risikoreicher, gegen Trump zu kommen und die Rache seiner Stammwähler auf sich zu bringen, als eben einfach mit Trump abzustimmen jetzt und zu denken, dass es alles vergessen wird im November. Also die haben ein Risiko eingegangen, ein politisches Kalkül, und mal sehen, ob das für sie ausreicht oder nicht. Das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, im Abgeordnetenhaus herrschen immer noch die Demokraten, und die hätten noch die Möglichkeit, weitere Anhörungen vorzubringen, auch mit Lev Parnas, auch mit John Bolton. Und dadurch konnten neue Beweise zustande kommen. Und theoretisch könnten sie auch wieder mal das Amtsenthebungsverfahren durchführen. Allerdings muss man sagen, dass es alles ein politischer Prozess ist, kein juristischer Prozess. Und für die Demokraten ist es wahrscheinlich, dass sie sehen, dass die amerikanische Bevölkerung jetzt mit anderen politischen Themen auseinandersetzen möchte.
Trump hat über das Impeachment gesagt, das sei für ihn eine, Zitat, glückliche Zeit gewesen. Ihre Einschätzung, hat das Impeachment Trump geschadet oder sogar genutzt, so eine Art Freifahrtschein?
Das ist die Ironie. Es hat wahrscheinlich ihm ein bisschen geholfen, weil unter denjenigen, die denken, dass er wirklich das begangen hat, die fühlen sich ein bisschen demütigt, und unter seinen Stammwählern hat es sie wirklich wieder energisiert, dass sie leidenschaftlicher bei ihm geblieben sind. Und das ein Beispiel, eine Statistik, das man sehen kann, auch in Iowa gestern, und das ist wahrscheinlich das allerwichtigste Statistik, das aus dem Caucasus gekommen ist. Gab es die gleiche Beteiligungsrate, die gleiche Beteiligungszahl wie 2016. Das heißt, so ungefähr 180.000 Bürger haben an den demokratischen Caucuses teilgenommen. Aber das ist wesentlich weniger als 2008, als es Hillary gegen Obama in Kampf gegeben hat. Da war es 240.000. Das heißt, die Enthusiasmus, die Intensität, die Leidenschaft ist jetzt auf der Seite der Republikaner, und das kann nur die Demokraten schaden im November.
Es hält sich ja auch hartnäckig die Beobachtung, die Präsidentschaftswahl im November sei sowieso schon gelaufen. Das Amtsenthebungsverfahren werde Trump gnadenlos nutzen, um sich als Opfer eines Putschversuches darzustellen. Ist die Wahl schon entschieden für Trump, gerade auch nach der Panne heute und eben der geringen Beteiligung, die Sie ansprechen?
Das kann man gar nicht sagen. Also eine Woche ist eine Ewigkeit in der Politik, und wir haben noch so Richtung 10 Monate vor uns, bevor die Wahl stattfindet. Also wir wissen gar nicht, was die Wirtschaftslage in den USA sein wird, was die Sicherheitslage in den USA sein wird, wer der Kandidat oder die Kandidaten überhaupt unter den Demokraten sein wird. Also es gibt vieles, das sich immer noch abspielen muss, bevor wir mehr wissen.
Tyson Barker, Programmdirektor beim Aspen Institute in Berlin. Dankeschön für das Gespräch. Es ist soweit. Das Wahljahr in den USA hat begonnen mit den Vorwahlen im Bundesstaat Iowa und einer fetten Panne. Zwar wählen die Amerikaner erst im November, aber zuvor müssen die Demokraten Klarheit über ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin schaffen. Eigentlich wollten sie von Iowa aus mit Schwung in die nächsten Vorwahlen gehen. Stattdessen hängt ihnen nun ein Debakel an, das sie so schnell wohl nicht mehr loswerden. Das war H2 Kultur, der Tag. Iowa, das Spiel beginnt. Es hat etwas anders begonnen als gedacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieruth.